Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. Mein Name ist André Holstein und in der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Status quo von Artificial Intelligence beschäftigen. Wie immer habe ich mir dafür einen kompetenten Diskussionspartner ins virtuelle Studio eingeladen, nämlich Professor Dr. Uli Kerzel, Professor für Artificial Intelligence und Data Science an der RU Internationalen Hochschule. Hallo Uli, grüß dich.
Hallo André, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Sehr gerne und ich freue mich auch schon auf deine Einschätzung rund um das Thema Status quo AI. Uli, bevor wir jetzt tiefer einsteigen in die Diskussion, macht es aus meiner Sicht Sinn, dass wir nochmal so ein bisschen die Begrifflichkeiten auseinandersortieren, denn mir war aufgefallen, im Rahmen von Internetrecherchen, Marketing trägt ja sicherlich auch seinen Teil dazu bei, aber auch in der Fachliteratur, dass es eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten gibt, die mit dem Thema Artificial Intelligence in Verbindung gebracht werden. Also so Begriffe wie Deep Learning, Machine Learning, Supervised, Unsupervised Learning oder Reinforcement Learning. Und so eine Sortierung macht, glaube ich, im Kontext unserer Diskussion Sinn.
Ja, gute Idee. Ich finde das tatsächlich auch gar nicht so einfach, das ein bisschen so auseinanderzuhalten, weil diese Begriffe auch gar nicht unbedingt zum einen wissenschaftlich scharf formuliert sind und zum anderen gibt es ja auch die Marketingwelt, die du schon angesprochen hast und die hat auch die Begrifflichkeiten so ein bisschen für sich selber entdeckt. Wenn man so ein bisschen zurückdenkt, vor 10 Jahren war alles Big Data, dann wurde alles Data Science und jetzt ist irgendwie alles Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Das hat aber nicht unbedingt damit was zu tun, dass sich jetzt die ganze inhaltliche Konzeptionierung oder die Methoden jetzt wesentlich geändert hätten, sondern es haben sich tatsächlich auch an vielen Stellen die Begriffe, die nach außen hin kommuniziert werden oder verwendet werden, geändert. Was kann man denn so heute unter Artificial Intelligence verstehen? Da kann man so zwei große Strömungen machen. Einmal ist das Thema General Artificial Intelligence, also die allgemeine künstliche Intelligenz, da sind wir noch relativ weit von entfernt, beziehungsweise man kann gar nicht absehen, wann das so ist. Wir können auch kurz davor stehen, aber es ist auf jeden Fall nicht offensichtlich. Was heißt diese generelle künstliche Intelligenz? Na, damit meinen wir halt Systeme, die, mit denen wir beispielsweise kaum noch auseinanderhalten können, ob das jetzt ein Mensch oder eine Maschine ist, wenn man die in einen Raum packen würde. So ähnlich wie Turing das damals gemacht hatte mit dem Turing-Test. Man hat irgendwie zwei Räume, man gibt einen Text rein und da sind wir heute an der Stelle auch sehr nah dran. Aber trotzdem würden wir nicht sagen, dass so eine Intelligenz, die Texte verarbeitet, jetzt wirklich intelligent ist. Also wir stellen uns da ja eher dann vor, unter so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz etwas, das wie ein Mensch denken kann oder könnte zumindest. Da, wo wir dann viel weiter sind, das ist die sogenannte Narrow Artificial Intelligence oder die enge künstliche Intelligenz. Das ist etwas, da verlangen wir gar keine große allgemeine Intelligenz oder wir verlangen kein intelligentes Verhalten als solches, sondern wir wollen damit spezielle Aufgaben so gut lösen, wie ein Mensch das lösen könnte oder vielleicht auch besser. Also in den Medien ist beispielsweise sehr präsent dieses AlphaGo von vor einigen Jahren oder Schach. Diese Systeme können Schach spielen auf Weltmeisterniveau, die können aber auch nichts anderes. Man kann also so ein AlphaGo-System nicht fragen, wie wird denn das Wetter morgen oder wie fühlst du dich? Also wenn man so in diesen beiden großen Kategorien denkt, dann kann man schon so ein bisschen auseinanderhalten, was an welchen Stellen auch passiert. Und wo halt viel Fortschritt in letzter Zeit passiert, in verschiedensten Bereichen, das ist eben im Bereich dieser Narrow Artificial Intelligence, wo konkrete Aufgaben gelöst werden. So, jetzt muss man wieder ein bisschen die Marketingbrille abziehen. Ja, nur weil jetzt weil da AI draufsteht, heißt das jetzt nicht notwendigerweise, dass da jetzt ganz fortschrittliche Algorithmen dahinter stehen. Ich fand einen Spruch ganz schön, den ich vor einiger Zeit im Internet gelesen habe. AI ist die Automation of Thought, also die Automatisierung von sozusagen auch geistiger Arbeit. Und da steht gar nicht dahinter, mit welcher Methode man das machen muss. Aktuell ist es natürlich so, und da kommt der Begriff Machine Learning ins Spiel, dass alle aktuellen Methoden der Artificial Intelligence, der KI auf diesen Deep Learning, Machine Learning Ansätzen basieren, wo letztlich neuronale Netzwerke dahinter stehen, die aus Daten dann spezielle Sachen lernen. Das können Aktionen sein, das können Antworten sein, das können sein, wie man Bilder generiert oder sonst was.
Und die dann entweder selbstständig lernen oder zum Beispiel unterstützt lernen mithilfe von Test- oder Übungsdaten, über die sie dann ja, quasi ihre neuronalen Netze aufbauen beispielsweise.
Genau, ich kann dann mit dem Supervised Learning kann ich sie anleiten und sage, so sieht es richtig aus und lerne jetzt sozusagen, wie man aus den Daten das richtige Ergebnis ableitet. Ich kann aber auch mit Reinforcement Learning sagen, guck mal, hier ist eine virtuelle Welt, in der sollst du jetzt eine Aufgabe erledigen. Das kann sein, dass man sowas sagt wie, ich möchte jetzt Schach lernen. Ich habe die Regeln vorgegeben, aber ich muss jetzt selber lernen, wie ich innerhalb dieses Regelwerks die besten Züge erlerne. Oder es kann auch einfach in der Industrie sein. Ich habe einen Roboter und früher war es ja dann so, man musste den Roboter ganz explizit programmieren. Gebe Strom auf den Motor X für so und so viele Millisekunden in der Spannung, in der Stromstärke, dann dreht sich der Motor weiter, der Roboterarm fährt irgendwo hin. Ja, in vielen von diesen Ansätzen ist es jetzt so, dass man sagt, hier ist eine Simulation für den Roboter. Lerne jetzt einfach jetzt in der Forschung, wie man Bauklötze aufeinander stapelt. Oder ich sage dir aber nicht, wie das geht, sondern du musst das Ziel erreichen. Und das kann man dann natürlich dann irgendwann später versuchen, in die Produktion oder in die Fabrikhallen zu übertragen, dass die Roboter selbstständig oder selbstständiger zumindest lernen, wie man was macht. Es gibt auch dieses quasi Imitation Learning. Ja, dann zeigt man dem Roboter, was gemacht werden soll und wie es aussehen soll und was passieren soll. Aber man programmiert sie dann nicht mehr, sondern zeigt ihnen quasi das Ergebnis oder wie etwas gemacht wird. Und dann müssen sie selber herausfinden, wie sie das als Roboter dann umsetzen können.
Ja, ich finde es auch sehr beeindruckend zu sehen, wie die Selbstlernfähigkeit solcher Systeme funktioniert. Und vielleicht ist es ja auch genau das, was vielen Leuten auch Angst macht. Können wir vielleicht gleich nachher auch nochmal drüber sprechen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf einen Punkt, den ich ganz am Anfang schon mal erwähnt habe, nämlich dieser Eindruck, dass wir bei dem Thema noch nicht dastehen, wo man gefühlt vielleicht ist. Und so ein bisschen verstärkt hat diesen Eindruck bei mir zumindest der Gartner Hype Cycle, den ich letztens gesehen habe zum Thema AI. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist der Gartner Hype Cycle? Gartner veröffentlicht in regelmäßigen Abständen eine grafische Darstellung des Reifegrads von Technologien. Das kann eine allgemeine Technologiebetrachtung sein, das kann aber auch eine sehr spezifische, eben zum Beispiel allein auf AI bezogene Betrachtung sein und versucht auf oder über diese Darstellung ein Stück weit die Relevanz für die Lösung von Geschäftsproblemen solcher Technologien darzustellen. Und das macht Gartner dadurch, dass sie auf der einen Seite eine Zeitachse haben und auf der anderen Seite den Erwartungshorizont charakterisieren. Und der wird im Grunde genommen dadurch charakterisiert, dass das, was man allgemein von sich selber vielleicht auch kennt, man beschäftigt sich mit einem Thema, man ist sehr motiviert. Irgendwann kommt dann so ein Kipppunkt, wo man feststellt, na, das funktioniert dann alles vielleicht doch nicht so, wie man sich das gedacht hat. Man fällt ab in so eine Art Desillusionspunkt, um dann aus diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, Tal der Tränen wieder herauszukommen und irgendwann auf einem vernünftigen Anwendungsgrad zu landen, den Gartner dann Plateau of Productivity nennt. So, und wenn man sich jetzt mal den Gartner Hype Cycle anschaut, dann stellt man fest, dass viele Themen, die für mich jetzt fast schon kalter Kaffee sind, also sowas wie Chatbots, semantische Suche, autonomes Fahren, stecken dort noch im Desillusionierungstal und haben nicht mal das Plateau der Produktivität erreicht. Vielleicht schätzt das, oder offensichtlich schätzt das Gartner ein bisschen anders ein, als ich das jetzt aus meiner Perspektive tue, aber Uli, wie siehst du das von deiner Seite aus?
Ja, es gibt natürlich viele Themen, die jetzt auch gerade in der öffentlichen Wahrnehmung sind, die sind einfach noch gar nicht so weit und wie sie auch mal angekündigt waren. Autonomes Fahren ist beispielsweise ein gutes Beispiel dafür. Das wurde ja vor was 20 Jahren angekündigt. In 10 Jahren wäre das gelöst und wir fahren nur noch autonom oder alle Fahrzeuge sind autonom unterwegs. Das ist zum einen, das ist ja erstmal ein technisches Problem, den Individualverkehr automatisch oder autonom zu gestalten. Zum anderen ist es aber auch ein gesellschaftliches und vor allen Dingen auch versicherungsrechtliches Problem, wie man damit umgeht. Und da es auf Software basiert, jede Software hat irgendwo auch einen Fehler. Wie geht man damit um, auch gewisse Sicherheitstoleranzen einzubauen? Es ist ja mal eins zu sagen, ein Auto kann auf einer leeren Straße in einem abgeschotteten Gebiet sicher navigieren, versus das Auto darf aber auch in einem Bereich fahren, wo beispielsweise eine Grundschule ist. Das stellt ja ganz andere Anforderungen auch an die an die Sicherheitssysteme, die ein solches Auto haben muss. Da passiert auch tatsächlich auch einiges im Verborgenen. Also wenn man jetzt so ein bisschen schaut, gerade in den USA, ist natürlich das autonome Fahren von Fahrzeugen im Sinne von Autos weit präsent und beispielsweise Tesla geht da arg voran, obwohl ja jetzt auch hier die oberste Bundesbehörde der USA auch kurz davor steht, das wieder zurückzunehmen, die Zulassung. Aber es passiert beispielsweise viel im Güterverkehr. Und das ist gar nicht so in den Medien präsent, dass aktiv nicht nur daran geforscht wird, aber auch schon sehr viele Probefahrten stattfinden, Lastwagen, weil die USA ja sehr stark straßenbasiert ist, auf langen Strecken autonom fahren zu lassen. Also gar nicht mal unbedingt dann in die einzelnen Märkte oder Warenlagereien, sondern quasi zwischen Verteiler-Hubs. Man würde also sagen, man hat die Menschen, die fahren dann die komplizierten Strecken vom Lager in die einzelnen Supermärkte oder Geschäfte oder wie auch immer. Und zwischen diesen großen Hubs fahren dann autonom die LKWs. Und da passiert tatsächlich an dieser Stelle so einiges. Also ich glaube, da bei der Wahrnehmung tun wir uns tatsächlich so ein bisschen schwer, was passiert, was ist tatsächlich im Hype, was passiert. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch bei Unternehmen. An vielen Stellen steht AI drauf oder es wird gesagt, wir machen jetzt AI überall. An vielen Stellen im Unternehmen hat man tatsächlich weniger den Eindruck, da wird automatisiert, da werden moderne Methoden eingesetzt. Es ist gar nicht mal so offensichtlich, was da passiert. Was sicherlich nicht passiert ist in den letzten Jahren, wie wir das gesehen haben, in den letzten 10 Jahren, dass wir jetzt eigentlich alles nur noch mit AIs machen, dass Menschen gar keine Rolle mehr spielen, dass alles durch AIs übernommen wird. Und ich glaube, da sollte das jemals geschehen, sind wir auch einen großen Teil von weg.
Mein Eindruck ist auch, dass sich das Thema sehr, sehr stark auf ganz bestimmte Themenfelder konzentriert. Also zum Beispiel im Bereich Supply Chain, du hast es gerade schon angesprochen, aber auch Produktion, also Themen wie Predictive Maintenance oder Predictive Manufacturing. Im Retail-Bereich haben wir es sehr stark, im Marketing-Bereich sicherlich auch. Und es gibt noch viele andere Felder, die das Thema AI aufgegriffen haben und wo es sicherlich auch sehr spezifische Anwendungsfälle und Lösungen gibt, so wie du sie vorhin schon mal skizziert hast. Die große Frage ist ja für mich als Unternehmen, wie gehe ich denn damit um, wenn ich zum Beispiel feststelle, dass in meiner Branche es andere Unternehmen gibt, die Vorreiter sind und die vielleicht damit auch große Erfolge erzielen. Natürlich müssen die Lösungen auch zu mir passen als Unternehmen und ich brauche auch ein entsprechendes Know-how im Unternehmen, um solche Dinge umzusetzen. Beratungen tun es natürlich theoretisch auch, aber in aller Regel hilft es natürlich, wenn man die Kompetenzen auch im eigenen Hause hat und aufbaut, denn perspektivisch benötigt man sie ja auch für die Weiterentwicklung solcher Themen. Auf der anderen Seite, das Thema Digitalisierung auszublenden, ist für Unternehmen nie eine gute Strategie. Aber nehmen wir mal an, ich würde als Unternehmen sagen, ich bin so ein traditionelles Unternehmen oder in einer so traditionellen Branche, uns tangiert das Thema gar nicht. Ich beschäftige mich einfach mit dem Thema nicht.
Das finde ich nicht wichtig. Ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Das ist etwas, was wo viele Unternehmen am Anfang stehen. Und vielleicht kommt diese Haltung, das brauche ich gar nicht oder ich muss mich damit beschäftigen, eher auch so ein bisschen daher, dass das Thema AI oder künstliche Intelligenz oft sehr technisch gedacht wird. Also es steht oft, und die Erfahrung habe ich oft gemacht, wenn ich mit Firmen geredet habe, steht erstmal eine technische Lösung oder überhaupt die Technik als solche im Vordergrund. Und wir gucken gar nicht so sehr darauf, was wir mit dieser Technik eigentlich erreichen wollen. Also das habe ich tatsächlich sehr, sehr häufig gesehen, dass erstmal gar nicht darüber nachgedacht wird, entweder möchte ich ein Problem lösen, welchen Anwendungsfall habe ich oder möchte ich vielleicht auch einfach neue Produkte oder neue Märkte erschließen. Also das ist tatsächlich etwas, das erstmal sagt, ja, ich mache jetzt auch AI und ich stelle jetzt AI-Leute ein und dann habe ich aber gar nicht so genau definiert als im Sinne einer Geschäftsstrategie, was ich dann eigentlich erreichen will. Also als Beispiel kam ich bei einer großen Firma dann mit dazu und dann war das halt auch typischerweise so, sie haben vorher noch nichts mit AI gemacht, dann haben sie zwei Leute eingestellt vor anderthalb, 2 Jahren damals, die dann halt schon ihren ersten Master in AI und Data Science hatten und die haben sie dann in eine neue Abteilung gepackt und die sollten dann irgendwas entwickeln mit AI. Und nach einem Jahr oder so kam ich dann irgendwie mit denen ins Gespräch und dann dachte ich, na und, hat das geklappt? Und man sagt, nee. Und dann darf ich, hab ich gesagt, ja, dann darf ich mal raten. Die haben jetzt irgendwas entwickelt, wussten aber nicht so genau, was sie entwickeln wollten und was sie damit am Anfang, also mit dem, was sie entwickelt haben, wie sie das in ihren operativen Prozess in der Firma einsetzen. Meinen sie, ja, genau, so war das. Und ich, ja, richtig. Das ist tatsächlich einer der häufigsten Fehler, dass man halt anfängt, wir müssen jetzt auch AI machen, weil irgendjemand, das passiert auch tatsächlich im höheren Management, dann halt aufgestampft, das machen jetzt alle unsere Konkurrenten, machen jetzt auch AI, wir machen jetzt auch AI. Und dann viel zu wenig Zeit darüber, da rein investiert, darüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich damit machen? Will ich ein Problem lösen? Wenn ja, welches Problem will ich lösen? Und wenn ich das jetzt irgendwie sage, einfach eine Glaskugel, sage, ich kann einfach sagen, okay, ich habe jetzt diese Glaskugel, die halte ich jetzt in der Hand, das ist meine AI, die löst mir jetzt meine Fragestellung. Genau, welche Fragestellung habe ich eigentlich? Was soll da rauskommen? Was mache ich mit dem, was aus der AI rauskommt? Wie setze ich das meine operativen Prozesse ein? Und das ist tatsächlich etwas, wo dann auch jetzt, vielleicht ist jetzt auch der Wendepunkt langsam überschritten, aber wo über bestimmt 10 Jahre viele Firmen drüber gestolpert sind, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt auch AI. Früher war es bei Big Data war es tatsächlich genauso. Als ich noch in der Industrie gearbeitet habe, sagen wir brauchen jetzt, kam einer auf den Gedanken, wir brauchen jetzt einen großen Big Data Hadoop Cluster, war damals so das Schlagwort. Dann hatten wir auch tatsächlich Firmen da, die uns die Hadoop-Cluster verkaufen wollen. Die habe ich dann auch gefragt, ja, und also wenn das Ding jetzt im Keller steht, was genau, welches Problem genau löst uns das? Ja, und dann, sie haben ganz tolle Algorithmen da drauf. Ich sage, genau, aber welches Problem löst das denn? Ja? Also ich soll ja meinen Kommentar dazu abgeben, ob sich das jetzt lohnt, eine Million zu investieren in diesen Cluster. Also was genau löst dieser Cluster jetzt an unseren Problemen? Und meistens sind die dann alle wieder betröppelt rausgegangen, weil sie gesagt haben, ja, wir haben eine ganz tolle technische Lösung. Die hilft uns aber ko konkret jetzt bei der Umsetzung und von Herausforderungen in der Firma wenig. Und das ist tatsächlich auch etwas, was oft in Firmen passiert ist. Früher war es bei Big Data, waren es dann halt die Cluster, die in der Ecke standen. Vor ein paar Jahren Data Science oder Anfänge von Artificial Intelligence war es dann halt auch eine ganze Entwicklungsabteilung. Die haben ganz coole Sachen entwickelt, die passten aber eigentlich gar nicht so richtig dazu, zu dem, was man lösen wollte. Und ich glaube, das ist so einer der wirklich großen Hürden, die man überspringen muss, sich zu überlegen, welches Problem will ich lösen, was will ich damit erreichen. Und dann kann man sich überlegen, mit welchen Methoden, beziehungsweise da muss man natürlich auch mit technischen Leuten reden und sagen, welche Kompetenzprofile brauche ich eigentlich, was müssen die Leute können. Und da reicht es tatsächlich auch in der Anwendung gar nicht aus, zu sagen, oh, ich kann jetzt nur AI als Methode, also ich bin jetzt ein Machine Learning-Spezialist, sondern ich muss auch tatsächlich verstehen, wie ich diese Methoden in die Anwendungsdomäne bringe und vor allen Dingen, welche Randbedingungen die Anwendungsdomäne an meine Methoden stellt, wie ich die beiden verzahne und wie ich das letztlich auch in operativen Betrieb überführen kann. Und das sind tatsächlich Herausforderungen, die die Firmen auch organisatorisch lösen müssen. Meistens ist das technische Problem viel kleiner als das organisatorische Problem.
Ja, das sehe ich genauso. Allerdings gilt das natürlich nicht nur für AI als solches, sondern im Grunde genommen eigentlich für jedes technologische Thema.
Auf jeden
Es
Fall.
funktioniert nur im Einklang natürlich mit den Unternehmenszielen, aber auch natürlich mit den Mitarbeitern, die man ja auch mitnehmen muss. Denn wenn man solche Dinge einführt, dann ist es in der Regel ja auch so, dass man andere Sachen dafür ersetzt. Und jetzt gerade im spezifischen Kontext von AI ist es natürlich auch so, dass viele so ein bisschen auch Sorge haben, was AI dann macht mit dem
Genau.
Unternehmen, mit dem Arbeitsplatz und so weiter. Mal ganz abgesehen von den vielleicht auch noch dahinterstehenden ethischen Themen, die da ja auch eine Rolle spielen können. Also es gibt ja so schöne Beispiele, wo Unternehmen AI zum Beispiel zur automatischen Bewerberselektion verwendet haben und dann plötzlich festgestellt haben, dass sie nur noch, weiß nicht, männliche Menschen über 50 eingestellt
Ja,
haben,
richtig.
ja, weil nämlich die ganzen
Top-Verdiener oder die Spitzenkräfte im Unternehmen eben alle Männer waren über 50, ja, und die halt mit den Daten trainiert worden sind. Und da steckt da natürlich auch eine gewisse ethische Komponente hinter, bei der man auch sehr, sehr vorsichtig sein muss, wie man damit umgeht. Und wenn man sowas in ein Unternehmen dann einführt, muss man letztendlich die gesamte Facette von all den gerade genannten Aspekten auch in irgendeiner Weise berücksichtigen.
Auf jeden Fall. Also da sprichst du zwei sehr, sehr wichtige Aspekte ein. Also zum einen ist es dann, welche Arbeiten dann automatisiert werden. Und das ist, glaube ich, bei der fünften industriellen Revolution oder AI-Revolution eines der Punkte, die sich tatsächlich meiner Meinung nach unterscheiden von dem, was vorher war. Also früher war es ja tatsächlich so, man hat halt immer bessere Maschinen gehabt. Das heißt, es wurden immer mehr manuelle Prozesse automatisiert. Die meisten Wissensarbeiter waren davon aber nur bedingt betroffen. Das ist jetzt tatsächlich, was wir auch jetzt in den aktuellen AI-Entwicklungen sehen, tatsächlich ein bisschen anders. Also Microsoft GitHub hat ja jetzt veröffentlicht den Copilot, also wo Programmierer unterstützt werden. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das werden wir halt auch in der Zukunft erst erfahren, ob das wirklich also jetzt einen produktiven Zugewinn hat. Aber was es deutlich macht, dass es halt keine manuellen Arbeiten sind, im Sinne von, hier sind Leute, die mit Werkzeugen Maschinen bedienen, sondern das ist jetzt auch tatsächlich, was früher immer so als Wissensarbeiter bezeichnet wurde, mehr betrifft. Das ist auch in verschiedensten Bereichen, also Software Development ist eins, auch es gibt auch einige Systeme, die durchforsten beispielsweise Gerichtsurteile und Gesetze und suchen das raus. Also das sind alles so Bereiche, wo die AI in den letzten zwei Jahren auch große Erfolge gemacht hat, die vielleicht vor fünf Jahren noch gar nicht so bei den Leuten auf dem Schirm waren, dass diese Art von Berufen jetzt auch betroffen ist, in Anführungsstrichen. Und das andere Wichtige, was du ansprichst, ist natürlich auf jeden Fall ethische Aspekte. Es gibt genügend Beispiele, wo sich solche AI-Algorithmen ganz schnell in Toxic Tech, in toxische Umgebungen umgewandelt haben. Das sind irgendwie Chatbots, die den Leuten empfohlen haben, sie können sich auch gerne selber umbringen. Aber auch gerade bei der Selektion von Bewerbern ist es dann tatsächlich so, dass da auch wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt haben, dass diese Systeme halt einfach einen Bias haben, nicht nur aufgrund der Trainingsdaten, sondern auch von der Konstruktion der AI als solchen. Und da muss man natürlich höllisch aufpassen, wenn man AI-Systeme benutzt in Umgebungen, die Menschen direkt betreffen, dass man nicht irgendwie auch bestehende Ungleichheiten noch verstärkt oder überhaupt manifestieren lässt.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein letztes Thema, weil du das gerade so am Rande auch angesprochen hast. Ein Trend, den man tatsächlich feststellt, aber du kannst mir jetzt widersprechen oder es bestätigen, ist, dass die Technologien leichter zugänglicher geworden sind. Also wenn man sich zum Beispiel die großen Cloud-Provider anguckt, also sei es jetzt Amazon, sei es Google oder auch Microsoft, dann haben die mittlerweile alle Standardlösungen im Bauch, die man out of the box einfach einsetzen kann. Also sei es jetzt im Bereich, keine Ahnung was, der Spracherkennung oder Sprachausgabe, sei es in Themen wie Bildverarbeitung mithilfe von AI. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass man so ein bisschen bemüht ist, die Themen zugänglicher zu machen für eine breitere Gruppe. Vielleicht liegt es daran, dass man eben genau das Problem auch erkennt, dass man gar nicht so viele Spezialisten hat, die sich alle mit dem Thema jetzt auseinandersetzen können müssen. Vielleicht will man das Rad aber auch nicht immer wieder neu erfinden, was in der IT ja jetzt nicht unbedingt immer der Fall ist. Aber ja, ich weiß nicht, teilst du die Einschätzung oder...
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist auf jeden Fall viel zugänglicher geworden. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals angefangen hatten, also als ich noch jung war, das ist ja schon ein paar Jahre her, also vor über 20 Jahren, da gab es einfach noch keine Machine Learning Frameworks. Es gab natürlich auch schon neuronale Netzwerke, was man heute beispielsweise unter diesen Shallow Networks zusammenfassen würde. Es gab auch keine Grafikkarten oder TPUs oder sonst irgendwas, auf dem man das trainieren konnte. Da musste man schon sehr, sehr viel Aufwand auch mit vielen Leuten reinstecken, um überhaupt eine Software zu schaffen, mit der man dann Machine Learning machen konnte. Das lohnt sich in gewissen Bereichen heutzutage immer noch, aber für für weite Teile, sowohl Industrie als auch Forschung, haben ja jetzt gerade Facebook mit PyTorch und Google mit TensorFlow und jetzt demnächst auch vielleicht JAX Frameworks auch als Open Source in die Community entlassen und bereitgestellt, die eine relativ geringe Hürde haben, loszulegen. Es gibt auch ganz viele AutoML-Anbieter, wo man dann sagt, ich kippe nur noch meine Daten rein und am Ende kommen die Vorhersagen raus und dazwischen wird auch alles automatisiert. Also das hilft natürlich, Hürden zu senken und gerade in Firmen, wenn man darauf aufbaut und sich eigene Frameworks, die darauf aufbauen, basieren, dass man standardisierte Lösungen bauen kann, hilft das natürlich, das einer breiteren Masse zugänglich zu machen und auch Produkte zu entwickeln, die sich auch warten lassen, ohne dass das jetzt eine Horde von, sag ich mal, Nerds wie uns damals so bedarf, die dann halt den Code so tief kennen, dass sie das alles fixen und maintainen können. Das ist halt natürlich auch immer, es ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert natürlich. Ne? Je mehr ich solche Tools der breiten Anwendung zugänglich mache, desto einfacher ist es, neue Produkte zu entwickeln, neue Sachen auszuprobieren, neue Forschungsfragen auch anzugehen. Das ist sehr positiv. Auf der anderen Seite ist und bleibt Machine Learning aber auch ein sehr mächtiges Tool und wo man halt dann wirklich genau aufpassen muss, und da schlagen wir wieder die Brücke auch zu den Toxic Tech oder ethischen Fragestellungen, also zum einen nicht nur alles, was man gut machen kann, ist auch tatsächlich sinnvoll zu tun und wenn man, und das ist eine andere Gefahr, wenn man tatsächlich nicht genügend Background-Wissen mitbringt, wie der sowas unter der Haube funktioniert, ist es auch tatsächlich oft die Gefahr, dass man gar nicht erkennt, wenn etwas schief läuft. Na klar, kann man auch jetzt wieder den Vergleich zum Auto drehen. Früher musste ich ja auch wissen, wie das Auto funktioniert, damit ich irgendwie eine längere Strecke machen kann. Das muss ich heute auch nicht mehr. Das Auto überwacht sich selber und ich muss eigentlich noch nicht mal den Schlüssel mehr umdrehen, sondern ich muss nur noch einsteigen, auf den Knopf drücken und Gas geben. Ja, aber da, glaube ich, sind wir im Bereich von Machine Learning noch nicht, dass es quasi um diese ganze Software herum auch genügend Kontrollsoftware, sage ich mal, im weiteren Sinne gibt, die dann auch selbstständig erkennen kann, wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Also im Moment bin ich so quasi in diesem Zwischenstadium, dass ich ganz viele Tools habe, die sich gut bedienen und kombinieren lassen, aber noch nicht genügend Tools, dass sie das alleine machen können und auch alleine bewerten können, ob das, was am Ende rauskommt, jetzt, um beim Bild vom Auto zu bleiben, mich nicht gerade voll gegen die Wand fahren lässt.
Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Also ich sehe das genauso. Die insbesondere ethischen Aspekte und der verantwortungsvolle Umgang mit dem ganzen Thema AI ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und je leichter AI zugänglich wird, desto mehr muss man, glaube ich, auch genau auf solche Aspekte auch achten. Und du hast es ja gerade auch, wie ich finde, sehr schön zusammengefasst. Uli, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Ausführungen und die Diskussion. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal geredet, es gibt auch das ein oder andere Thema, was man im AI-Kontext diskutieren könnte, auch vielleicht runtergebrochen mal auf ganz spezifische Themen. Also wir hatten ja gerade mal das Thema autonomes Fahren angesprochen oder auch das Thema AI vielleicht in der Forschung. Ja, darüber haben wir heute ja gar nicht geredet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns nochmal wiederhören an dieser Stelle. Bedanke mich nochmal und ja, wünsche dir alles Gute.
Ja, herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich freue mich, wenn du mich wieder einlädst.
Okay, danke dir. Und unseren Zuhörern natürlich auch alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.